Hallo und herzlich willkommen zu diesem Audiobeitrag zum Gottesdienst Unbedachte Frauen. Ich bin Anne Borutzky-Voss vom Ökumenischen Frauenzentrum Evas Arche in Berlin-Mitte. Der Internationale Aktionstag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen am 25. November ist noch längst nicht überflüssig geworden. Denn Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist nach wie vor ein drängendes Problem. Immer mehr Aktionen und Veranstaltungen machen rund um den 25. November jedes Jahr darauf aufmerksam. Da gibt es zum Beispiel die Aktion »Gewalt kommt nicht in die Tüte«. Bäckereien verkaufen ihre Backwaren in Tüten mit dieser Aufschrift. Meistens stehen auf den Tüten auch die Adressen von Beratungsstellen. An vielen öffentlichen Gebäuden werden Fahnen gehisst, die auf das Anliegen dieses Tages aufmerksam machen. Der Aktionstag wird weltweit begangen, denn die Vereinten Nationen haben 1999 dem 25. November diese Bestimmung gegeben. Dabei knüpfen sie an eine Tradition an. Der 25. November erinnert an die Schwestern Mirabal, die an diesem Tag im Jahr 1960 ermordet wurden. Sie haben sich in der Dominikanischen Republik politisch gegen den damaligen Diktator engagiert und wurden durch Militärangehörige verschleppt, gefoltert und schließlich ermordet. Seit 1981 wird von lateinamerikanischen Feministinnen und Frauenrechtsorganisationen am 25. November die weltweite Einhaltung der Menschenrechte gegenüber Frauen und Mädchen eingeklagt. Die Vereinten Nationen haben den Protesttag 1999 übernommen. In Berlin laden verschiedene christliche Frauenorganisationen und Verbände seit vielen Jahren am 25. November zu einem ökumenischen Frauengottesdienst ein. Warum feiern wir an diesem Tag Gottesdienst, der ja kein christlicher Feiertag ist? Wir wollen Gott die Not von Frauen auf der ganzen Welt hinhalten. Wir wissen Gott als Gott der Gerechtigkeit auf der Seite der Frauen, die Gewalt ausgesetzt sind. Wir christlichen Frauen in Berlin verbünden uns mit den Frauen, die überall auf der Welt auf die Missachtung von Frauenrechten hinweisen. Wir, das sind die Frauenarbeit der Evangelischen Landeskirche, die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands, Frauen aus dem Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden, das Ökumenische Frauenzentrum Evas Arche, das Erzbistum Berlin und wechselnde Kooperationspartnerinnen. In diesem Jahr, dem Corona-Jahr 2020, stellen wir die Situation obdachloser Frauen in den Mittelpunkt unseres Gottesdienstes. An der Vorbereitung des Gottesdienstes wirkt Stefanie Albig mit. Sie arbeitet beim Sozialdienst katholischer Frauen, kurz SKF, im Projekt Housing First. Der SKF unterstützt obdach- und wohnungslose Frauen mit verschiedenen Projekten. Seit über 20 Jahren gibt es die Tageseinrichtung Evas Haltestelle. Es gibt eine ganzjährige Notübernachtung für Frauen, Evas Obdach. Es gibt das Duschmobil und es gibt Housing First. Ich bin jetzt bei Stefanie Albig in ihrem Büro und kann sie zu Housing First befragen. Stefanie, was ist denn Housing First überhaupt?
Ja, Housing First bedeutet zuerst eine Wohnung. Die eigenen vier Wände sind für alle Menschen ein Schutzraum und ein ganz zentrales Grundbedürfnis. Privatsphäre, Autonomie, eine normale Nachbarschaft, das macht Lebensqualität aus. Bei Housing First für Frauen in Berlin erhalten von Wohnungslosigkeit betroffene Frauen wieder schnellstmöglich und bedingungslos eigenen Wohnraum mit eigenem Mietvertrag. Die Miete wird über Transferleistungen oder eigenes Einkommen gesichert. Zusätzlich wird ihnen eine bedingungslose und aufsuchende Unterstützung angeboten. Diese kann, muss aber nicht angenommen werden. Housing First für Frauen in Berlin findet also Wohnungsgeber, die bereit sind, eigene, unmittelbare und unbefristete Mietverträge an wohnungslose Frauen zu vergeben.
Die Idee von Housing First ist ja in den USA entstanden und wird inzwischen in verschiedenen Ländern verfolgt. Welche Erfahrungen gibt es denn mit diesem Ansatz?
Genau, also Housing First ist in Europa schon sehr weit verbreitet. Finnland ist ein großer Vorreiter. Dort beträgt die Rate der Menschen, die durch Housing First in ihren Wohnungen bleiben, die vorher halt obdachlos waren, zwischen 80% und 90%. Das heißt, die Kombination zwischen Selbstbestimmung und freiwilligem Aufsuchen der Beratungsunterstützung funktioniert wirklich ganz gut. In Berlin sind wir ja zwei verschiedene Projekte und bei uns beim SKF läuft es sehr gut mit den Wohnungsgebern. Wir hatten am Anfang natürlich Schwierigkeiten, Wohnungen zu finden auf dem Berliner Wohnungsmarkt, haben es aber durch eine tolle Kollegin in der Öffentlichkeitsarbeit geschafft, da auf Kooperation mittlerweile zurückzugreifen und Wohnungen akquirieren zu können.
Und der Unterschied von Housing First zu anderen Angeboten ist ja, dass die Frauen eben nicht zuerst alle möglichen Bedingungen erfüllen müssen, bevor sie eine Wohnung bekommen, sondern Housing First zuerst die Wohnung bekommen.
Genau, das ist total richtig. Unser Ansatz ist, wir gehen davon aus, dass jede Frau einfach weiß, was sie möchte, was sie braucht und dass sie wohnfähig ist. Bei anderen Projekten müssen sie sich ja erst beweisen, wohnfähig, also wohnfähig, ein nicht so schönes Wort, aber sich als wohnfähig zu beweisen. Sie müssen erst auf Therapien gehen, sie müssen einmal in der Woche mit dem Sozialarbeiter sprechen. Das gibt es bei uns alles nicht. Der Ansatz sagt, dass man die Menschen erst wieder in einen Schutzraum, ihre eigene Wohnung bringt, wo sie zur Ruhe kommen können, wo sie auch erstmal sich selber wiederfinden können. Und dann können sie ganz individuell ihre Probleme angehen, auch nur, wenn sie es möchten.
Das Projekt Housing First beim SKF gibt es jetzt etwa 2 Jahre, wenn ich richtig weiß.
Genau, Oktober 2018.
Welche Erfahrungen habt ihr bisher gemacht?
Also als wir im Oktober 2018 an den Start gegangen sind, hatten wir uns überlegt, für die dreijährige Modellphase 30 bis 40 Wohnungen zu akquirieren. Wir haben jetzt, November 2020, die 35. Wohnung mittlerweile schon vermietet. Das heißt, wir sind schon sehr nah an dem Ziel der 40 und das schon innerhalb von 2 Jahren. Anfänglich war es wirklich sehr schwierig, an Wohnungsgeber ranzukommen. Unsere Kollegin hat da viel, viel Mühe und viel Liebe investiert. Und auch wir Sozialarbeiter haben dieses Projekt in anderen Einrichtungen vorgestellt, bei der sozialen Wohnhilfe und bei anderen Trägern. Und jetzt ist es wirklich alles rundherum positive Erfahrungen. Es zeigt sich auch an den Zahlen. Die Frauen, die sich bei uns melden, wir haben knapp 300 Anfragen bis jetzt. Das heißt, 300 Frauen, die obdachlos, wohnungslos sind, trauen sich ein eigenes Leben zu. Sie möchten in ihrem eigenen Schutzraum sein, in der eigenen Wohnung. Und bis jetzt liegen wir da auch ganz gut quotenmäßig noch dabei.
Also die Frauen schaffen es dann auch, in ihrer Wohnung zu bleiben, sich so zu organisieren, dass das gut klappt mit der eigenen Wohnung.
Genau, also wir haben von den 35, also der 35. Mietvertrag war jetzt erst letzte Woche, haben wir 34 Frauen, die alle noch in ihrer Wohnung sind. Eine durfte sogar schon aus der ersten Wohnung in eine neue Wohnung ziehen, weil es arge Schwierigkeiten in der ersten gab. Und wir haben eine einzige Frau, die völlig verschollen ist, die sich auch nicht beim Jobcenter umgemeldet hat. Das heißt, die Miete konnte nicht gesichert werden. Dort ist also seit Januar 2020 steht eigentlich eine Räumungsklage im Raum. Ich weiß aber nicht, inwieweit das durch Corona wirklich durchgezogen wird. Aber alle anderen sind in ihren Wohnungen, rufen uns ganz unterschiedlich und individuell ab mit ganz verschiedenen Themen.
Ein tolles Projekt, finde ich. Ihr macht Housing First für Frauen. Warum braucht es denn eigentlich ein spezielles Angebot für obdach- oder wohnungslose Frauen? Ja. Es gibt ja unendlich viele Angebote für Obdachlose allgemein in Berlin.
Das ist eine sehr wichtige Frage. Betroffene Frauen verstecken die Wohnungslosigkeit, solange es geht. Sie ziehen sich gut an, sie erfinden Geschichten und kommen bei Bekannten unter, bis sie sich irgendwann dann doch schlussendlich auf der Straße wiederfinden. Bei einem Leben auf der Straße sind sie natürlich immer der Gefahr ausgesetzt, psychisch oder physisch angegriffen zu werden. Insbesondere die sexualisierte Gewalt steht einfach ganz oben auf der Liste. Und um dem Leben auf der Straße einfach zu entgehen, leben viele Frauen in Zwecksgemeinschaften, die sehr, sehr ungesund für sie sind. Das bringt natürlich auch immer eine sexuelle Verfügbarkeit mit sich, eine Co-Abhängigkeit. Also ganz viele Rattenschwänze sind da sozusagen in dieser Situation dann bei den Frauen. Das hat natürlich zur Folge, dass sie ganz, ganz spät erst kommen und Hilfe abrufen. Genau, aber dann kommen sie zu uns und oder an die Beratungsstätte, die wir ja auch haben, was du vorhin schon erwähnt hast, Evas Haltestelle oder auch Evas Obdach. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, das Rollenbild der Frau ist, wenn du obdachlos bist, hast du einfach als Frau und als Mutter versagt. So, das ist nicht das, was man von einer Frau erwartet. Deswegen, man sieht sie auch nicht auf den Straßen, man sieht eher die Männer auf den Straßen. Das heißt, die Frauen gehen wirklich so lange in Zweckgemeinschaften hinein, bis sie nicht mehr können. Und dann kommen sie zu Housing First.
Und jetzt haben wir ja seit März eine besonders verschärfte Situation durch die Corona-Pandemie. Wie hat sich da die Situation wohnungsloser Frauen verändert?
Jetzt ganz speziell bei Housing First war es, als wir den ersten großen Lockdown im Frühjahr 2020 sozusagen hatten, haben wir nur telefonische Beratung gemacht. Wir haben jeden Tag mit den Klientinnen gesprochen. Wir haben ja das große Glück, auch eine Psychologin im Team zu haben, auf die wir zurückgreifen können. Das heißt, dort konnten Entlastungsgespräche stattfinden. Wir sind aber auch mal nach Hause gefahren und haben für die eine oder andere zum Beispiel auch eingekauft, weil sie der Risikogruppe einfach entspricht, und haben ihr das dann einfach vor die Tür gestellt und weiß ich noch mal ein Stückchen Schokolade oder so mit reingemacht, einfach zu zeigen, dass wir da sind und dass sie nicht alleine sein müssen. Das haben aber alle sehr, sehr gut gemeistert. Die Frauen wussten ja aus den Medien sozusagen, was da auf sie zukommt, und haben dann einfach uns angerufen. Jetzt zum Lockdown Light sozusagen sind wir total in der Beratung tätig. Die Frauen können zu uns ins Büro kommen. Ganz wichtig ist es, dass wir FFP2-Masken tragen. Wir können auch zu den Hausbesuchen gehen. Nur Grundvoraussetzung sind einfach die Masken. Wir sorgen dafür, dass alle Frauen von uns mit Masken ausgestattet werden, dass wir Handdesinfektionsmittel mitbringen, dass wir eine Seife mitbringen und sowas alles. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, ist ein bisschen schwieriger mit dem Jobcenter, wenn es jetzt zum Beispiel um Wohnungsvermittlung geht. Da wartet man dann doch mal ein bisschen länger auf eine Rückmeldung, aber die können auch nur das arbeiten, was sie können.
Ja, Stefanie, vielen Dank für das Gespräch und für die Einblicke in deine Arbeit.
Ja, sehr gerne. Herzlichen Dank für das Interesse.
In unserem Gottesdienst beziehen wir uns auf die Erfahrungen wohnungsloser Frauen und auf Texte der Bibel. Als zentralen biblischen Text für diesen Gottesdienst haben wir Psalm 142 ausgewählt. Magdalena Möbius, landeskirchliche Pfarrerin für Frauenarbeit der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz, bringt uns diesen Psalm jetzt zu Gehör.
Ich schreie laut der Lebendigen entgegen. Ich flehe laut die Lebendige an. Ich schütte meine Sorge vor ihr aus. Meine Not erzähle ich ihr. Als mein Geist in mir verzagte, da kanntest du meinen Weg. Auf dem Pfad, den ich beschreite, haben sie mir ein Netz ausgespannt. Schau zur Rechten und sieh, niemand nimmt mich wahr. Mir ist jede Zuflucht verloren. Niemand fragt nach meinem Leben. Ich schrie zu dir, Lebendige, sagte, mein Zufluchtsort bist du, mein Teil im Land der Lebendigen. Höre meinen Hilfeschrei, denn ich bin sehr schwach. Rette mich vor denen, die mich verfolgen, denn sie sind stärker als ich. Befreie mein Leben aus dem Gefängnis, damit ich deinen Namen anrufe. Dann werden die Gerechten mich umringen, weil du dich meiner annimmst.
Magdalena, du bist als Pfarrerin der evangelischen Frauenarbeit am Gottesdienst zum 25. November beteiligt. Was sind deine Gedanken zu diesem Psalm?
Ich bin berührt und beeindruckt von diesen klaren Worten. Dabei ist es so lange her, dass dieser Psalm aufgeschrieben wurde, und sicher noch viel länger, dass er entstanden ist. Ich frage mich, wer war wohl die erste Beterin dieses Psalms? War sie in einer Situation der Heimatlosigkeit? War sie in eine schwierige Situation geraten, wie die obdachlosen Frauen, deren Leben in unserem Gottesdienst am 25. November 2020 im Mittelpunkt steht? Ich bin beeindruckt von der Kraft dieser Worte der Psalmbeterin, von ihrem Bild des Weges voller Fallstricke, die andere gegen sie ausgelegt haben. So viele Situationen im Leben von Frauen kann das beschreiben. Die Lebenswege von Frauen, denen Steine in den Weg gelegt werden, oder auch deren eigene Entscheidungen zu Umwegen oder Irrwegen führen. Liebe Hörerinnen und Hörer, suchen Sie doch einmal Psalm 142 im Internet oder nehmen Sie eine Bibelübersetzung zur Hand und schauen Sie, in welchen Situationen im Leben dies Ihre Worte sind oder gewesen sein könnten. Ich bin beeindruckt davon, wie die Psalmbeterin so deutlich ausspricht: Schau zur Rechten und sieh, niemand nimmt mich wahr. Niemand fragt nach meinem Leben. Wie schmerzhaft muss es sein, sich dieser Situation zu stellen? Ich glaube, dass die Beterin es überhaupt nur deswegen aussprechen kann, weil sie zu Gott spricht. Weil Gott für sie ein Gegenüber ist. Mehr als eine Ansprechpartnerin, sie nennt Gott mein Zufluchtsort. Für mich kaum zu erfassen in aussichtslos erscheinender Lage diese so starke Verbundenheit, ja Geborgenheit. Für mich wird die Psalmbeterin selbst zu einem Bild, zu einem Vorbild, wie sie aus Zuflucht Zuversicht macht, aus ihrem Schrei: Höre meinen Hilfeschrei, denn ich bin sehr schwach. Aus ihrem Schrei wird eine Hoffnung: Rette mich vor denen, die mich verfolgen. Befreie mein Leben aus dem Gefängnis. Und schließlich eine Gewissheit: Dann werden die Gerechten mich umringen, weil du dich meiner annimmst. Nach all dem, was die Beterin vorher benannt hat, wie gut, dass sie weiß, dass es diese Gerechten gibt, in deren Mitte sie sich wiederfinden kann. Vielleicht sind es solche Menschen wie die Frauen, die heute obdachlose Frauen unterstützen. In diesem Sinn ist in unserer Zeit, in unserer gottesdienstlichen Feier zum 25. November, die Arbeit von Housing First, des Sozialdienstes katholischer Frauen in Berlin, ein Gleichnis für mich. Ein Gleichnis für Gottes Gerechtigkeit, ja, ich nehme den Mund jetzt einmal so voll, ein Gleichnis für das Reich Gottes. Ich bin der unbekannten Vormutter, der Psalmbeterin, dankbar, dass sie uns ihre Worte gibt, dass wir uns nach Jahrtausenden ihre Worte leihen dürfen, so wie uns eine ehemals wohnungslose Frau in der Vorbereitung erzählt hat, was Psalmen ihr bedeuten. Sie findet heute in Psalmen Worte, um ihr Leben zu beschreiben.
Du sprichst immer von der Psalmbeterin. In der Bibel steht aber, dass der Psalm von David sei.
Ich habe mit Freude gelernt, dass dieses von David nur eine der vielen möglichen Übersetzungen ist. Es meint ein in Bezug auf oder im Sinne von. Die Psalmtradition ist ja unabhängig von der biblischen Person David. Eine besondere Person, ohne Frage, David, der aufgeweckte und musisch begabte Hirtenjunge, der vielfältig Liebende, der unerschrockene junge Mann, der auch einmal auf der Flucht und ohne Obdach ist. Darauf bezieht sich die Psalmüberschrift, und David, der König, der Gutes tut und auch Schuld auf sich lädt. David nimmt die Tradition der Psalmen, die Tradition, Gebete zu singen, dichtend zu beten, eine Tradition, deren erste biblische Zeugin Mirjam ist. Mirjam, die nach der Befreiung aus der Sklaverei zur Handpauke greift und singend dankt. Am 25. November, dem Tag zur Überwindung von Gewalt gegen Frauen, ist mir eine weitere biblische Geschichte besonders wichtig. Sie steht im Buch der Richterinnen und Richter, im Kapitel 11, Ich will sie kurz erzählen. Der Krieger Jiftach hatte geschworen, nach einer siegreichen Schlacht das zu opfern, was ihm zu Hause als erstes entgegenkommt. Und als er nach Hause kommt, ist es seine Tochter. Sie schlägt die Handpauke und tanzt ihm entgegen. Wie furchtbar. Sie stimmt der Tötung zu und erbittet nur, sich zuvor 2 Monate lang zusammen mit ihren Freundinnen in die Berge zurückziehen zu dürfen, um zu weinen. Ich sehe es vor Augen. Ich spüre regelrecht die Trauer der Frauen. Hinter meinen eigenen Augen spüre ich ihre Tränen. Zum Abschluss heißt es in der Bibel: Jahr für Jahr gehen die Töchter Israels und besingen die Tochter Jiftachs 4 Tage im Jahr. Welch eine Tradition, eine weibliche Psalmentradition. Im damaligen religiösen Kalender standen 4 Tage der Trauer um eine ermordete Frau. Ich sehe das als stellvertretendes Erinnern und als Mahnung gegen Gewalt gegen Frauen. Und so sehe ich unsere jährlichen Gottesdienste am 25. November in der Tradition der Freundinnen der Tochter Jiftachs. In diesem Sinn, viel zu oft wird immer noch nur von dem Psalmbeter gesprochen. Für mich ist es deswegen nach wie vor wichtig, dass ich nicht nur Psalmworte mir zu eigen mache und wahrnehme, wie sehr sie heute Situationen von Frauen in Worte fassen, sondern auch, dass ich mir eine Frau oder eine Gruppe von Frauen vorstellen kann, die die Psalmen gedichtet und miteinander gesungen haben.
Danke, Magdalena, für deine Gedanken zum Psalm 142. Wir wollen euch, die ihr diesen Beitrag hört, nun hineinnehmen in Fürbitte und Dank. Gott, Vater und Mutter, wir stehen vor dir mit unserer Klage angesichts der Not und Ausweglosigkeit so vieler Frauen hier bei uns und weltweit. Wir bitten dich, höre unser Rufen.
Wir rufen zu dir, sende deinen heilenden Geist.
Wir denken an die Frauen aus unserer Stadt und weltweit, die sich ausgeschlossen fühlen und keinen Zufluchtsort mehr haben, die ihre Wohnung, ihre Familie und das soziale Umfeld verloren haben.
Wir rufen zu dir, sende deinen heilenden Geist.
Wir denken an die Frauen aus unserer Stadt und weltweit, die immer wieder Gewalt erfahren und keinen Ausweg für sich sehen.
Wir rufen zu dir, sende deinen heilenden Geist.
Wir denken an die Frauen aus unserer Stadt und weltweit, die unter unwürdigen Arbeitsbedingungen für den Lebensunterhalt ihrer Familie aufkommen müssen.
Wir rufen zu dir, sende deinen heilenden Geist.
Wir denken an die Frauen, die auf der Suche nach einem besseren Leben mit falschen Versprechungen nach Europa gelockt werden und dann hier erleben, dass sie sexueller Gewalt ausgeliefert sind.
Wir rufen zu dir, sende deinen heilenden Geist.
Wir danken dir für die Frauen, die mit einer großen Kraft ihre schwierige Situation bewältigen.
Wir rufen zu dir, sende deinen heilenden Geist.
Wir danken für alle Menschen, die sich für die Not von Frauen einsetzen, für Initiativen wie Housing First, die Frauen Obdach geben und ihnen Wertschätzung entgegenbringen.
Wir rufen zu dir, sende deinen heilenden Geist.
Gott, Vater und Mutter, du bist voll Liebe und Erbarmen. Bei dir ist Heil und Erlösung. Hilf uns, dass wir die Not unserer Mitmenschen sehen. Hilf uns, ihnen zu helfen, so gut wir können, und nicht müde zu werden, dich um Kraft und Mut zum Handeln zu bitten. Amen. Zum Abschluss dieses Audiobeitrags sprechen wir euch Gottes Segen zu.
Gott segne dich.
Gott sei für dich Haus und schützende Wohnung.
Gott sei für dich eine Begleiterin, auf die du dich verlassen kannst.
Gott schütze dich in Tagen und Nächten.
Gott erfülle dich mit seinem Frieden.
Gott segne dich.
Amen.